Ich bedanke mich im Namen meiner Frau, dass Sie mich noch einmal eingeladen haben. Das gibt mir ein bisschen Mut. Vielen herzlichen Dank. Nun, heute Abend haben wir viel zu tun und ich gehe direkt an das 13. Kapitel vom 2. Mose, Vers 17. Sie werden sich erinnern, dass Gottes Volk geknechtet war von Ägypten. Sie mussten die Arbeit des Pharaos tun, und Pharao ist ein Typos von dem Teufel. Genau wie Josef ein Typ ist von Christus, so ich auch Mose ein Typ von Christus, ein Vorbild von ihm. Und Pharao zeigt, wie dem Werk Gottes in den Gläubigen, wie er widersteht, wie er dieses Werk zunichte macht. Sie müssen bedenken, dass alle diese Dinge für die Neuen hier heute Abend geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende des Zeitalters gekommen ist. Und wir sind ganz bestimmt am Ende des Zeitalters, und da muss Gott sein Volk erlösen aus der Knechtschaft. Denn ich sage Ihnen etwas, aber Sie dürfen nicht erschrecken, wenn ich es sage. Überlegen Sie sehr genau, was ich sage. Es ist niemand, der das Werk des Teufels so gut tun kann, als der das versklavte Gotteskind. Die sind die Leute, die es tun. Sie sind gewissenhaft. Sie arbeiten. Auch arbeiten für sehr wenig. Und das, was am meisten das Werk Gottes aufhält, ist ganz bestimmt, kommt ganz bestimmt durch die Tatsache zustande, dass Gottes Volk zu einem sehr großen Teil jedes Mal, wo es sündigt, versklavt ist. Nun, was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und Christus ist gekommen, dass wir dem Gesetz der Sünde gestorben sind. Das ist das Sinnbild der Taufe. Und jetzt kommen wir zu diesem Sinnbild der Taufe heute Abend. Was das bedeutet. Sie müssen bedenken, dass dieser Gang in der Nacht durch das Rote Meer das Volk eigentlich nicht erlöst hat. Was es getan hat, es hat bestätigt, dass das Blut des Lammes sie errettet hatte. Sonst wären sie gar nicht mehr da, nicht wahr? Wenn sie das nicht hatten. Aber nachdem das Blut des Lammes wirksam geworden war, haben wir diesen großen Gang durch das Rote Meer, wovon das Neue Testament, 1. Korinther 10, sagt, sie wurden auf Mose getauft. Also es war der Tod Ägypten gegenüber. Jetzt ist der Schnittpunkt da in der Wirklichkeit, was schon im Herzen geschehen war, durch das Blut des Lammes. Und das ist die Bedeutung. Die Taufe rettet nicht. Auch der Gang durch das Rote Meer hätte nicht gerettet, denn sie wären schon längst tot, wenn sie nicht das Blut des Lammes gehabt hätten. Aber nachdem das Blut des Lammes gewirkt hat, haben Sie gehört, was ich sagte? Nachdem ein Mensch erlöst worden ist, dann darf er sich taufen lassen. So war es im Alten Testament, so ist es auch im Neuen Testament. Aber Sie müssen auch bedenken, dass noch etwas dazu kommt, was sehr wenig besprochen wird heute, liebe Freunde. Diese Leute, die Kinder Gottes, die unter dem Blut standen, sie sind sofort in der gleichen Nacht geführt worden von dem Geist Gottes. Die Wolkensäule am Tage und die Feuersäule in der Nacht hat sie begleitet bis zu diesem großen Akt, wo das vollzogen wurde, öffentlich, was privat im Herzen und zu Hause geschehen war. Und das ist ein exaktes Bild der Taufe. Nun, es ist die Funktion von dem Durcheinanderwerfer, das ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, die Wahrheiten Gottes auf den Kopf zu stellen. Und wenn man mich auf den Kopf stellt, sehe ich ein bisschen anders aus, als wenn ich auf den Füßen stehe. Es ist höchst unbequem, auf den Kopf gestellt zu werden. Wenn man Kinder hat, weiß man das, nicht wahr? Aber wie denken Sie, dass der Teufel nicht so sehr geschickt ist bei der Erfindung von neuen Wahrheiten? Er kann, wie C.S. Lewis so schön sagt, keine Tugenden erfinden. Einzige, was er tun kann, ist die Tugenden auf den Kopf stellen und so werden sie zu Lastern. So geschieht das. Und hier bei der Taufe meint man, dass die Taufe der Weg ins Heil bahnt, dass ein Mensch dadurch aufgenommen wird, wie die anglikanische Kirche sagt, in das Reich Gottes. Nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Diese Wahrheit ist auf den Kopf gestellt worden. Zuerst muss der Glaube kommen und dann der Vollzug in der Öffentlichkeit. Und die sagen, machen wir das in der Taufe und dann hoffen wir, dass der Glaube kommt. Vollkommen auf den Kopf gestellt. Und wenn man Gottes Wahrheiten auf den Kopf stellt, sehen sie ganz anders aus. Diese Dinge, ich kann nicht mehr darauf eingehen heute Abend, weil ich ein großes Pensum habe. Sie können sie nachlesen. Auf dem Büchertisch habe ich einige mitgebracht von der Schweiz, von meinem Buch, was den Titel trägt, Tauferkenntnis und Liebe zu dem Herrn Jesus Christus. Wenn Tauferkenntnis irgendetwas anderes ist als ein Ausdruck der Liebe zu ihm, dann soll man die Sache lassen. Aber wenn es ein Ausdruck der Liebe zu ihm und Gehorsams ihm gegenüber, dann soll man es mit beiden Händen nehmen. So ist das. Jetzt gehen wir an unseren Text heran. Also das Blut des Lammes war vergossen worden und in der Nacht sind die Leute ausgezogen. Pharao hat sie entlassen. Als nun der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg nach dem Philisterland, der wäre ja der nächste gewesen. Denn Gott dachte, vielleicht könnte es das Volk gereuen, wenn es Kämpfe vor sich sieht. Da ist Gott sehr gnädig und gütig. Dieses Volk hat schon durch das Blut des Lammes und durch all die Plagen, die vorher gegangen sind, sehr viel durchgemacht. Und sie waren alle erschöpft. Sehr, sehr erschöpft. Und jetzt in der Nacht musste Mann, Weib und Kind aufstehen und auf dem Rücken hatten sie ein Bündel, nicht mal mit all den Küchenutensilien, die sie hatten, auf dem Rücken alles bereit. Und in Eile stehend mussten sie das geröstete Lamm am Feuer geröstet essen, als die hinwegeilen in der Nacht. Und Sie müssen bedenken, wenn man das tut, 2-3 Tage, ist man erschöpft. Und Gott sah das. Und er sagt, wir wollen nicht gleich jetzt eine Konfrontation haben mit den Philistern. Die Philister waren gute Kämpfer. Und da sagte er, also wir machen einen Umweg, um unnötigen Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Liebe Freunde, es ist sehr oft gut, unnötige Kämpfe zu vermeiden. Besonders, wenn man argumentiert. Denken Sie, dass der Zweck eines Argumentes, der Zweck ist, den Gegner zu gewinnen und nicht ihn abzustoßen. Ich habe sehr oft deshalb gesagt, es ist besser, einen Punkt in einem Argument, in einem Kampf zu verlieren, wenn ich dadurch meinen Bruder gewinne. Also einfach nicht zu verteidigen, es offen zu lassen. Wenn man sieht, dass eine Konfrontation kommt, die zu früh ist, ehe der Gegner gewonnen worden ist durch die Liebe Christi in seinem Gegenüber, ist es oft besser zu sagen, also wir machen das später, wenn sie so lieb sind. Denn der Zweck ist nicht, wie man im Englischen sagt, to score off another. Also das heißt, einen anderen lächerlich zu machen, um einen Punkt zu gewinnen. Es ist viel wichtiger, dass man gediegen mit dem Gegenüber redet, ihm die Wahrheit sagt, aber auf eine Art und Weise, dass er nicht abgestoßen ist, dass unnötiger Kampf gemieden wird. Nun, es gibt die Zeit, wo ein Kampf kommen muss. Aber in dem Zustand, wo sie alle erschöpft waren, ist der gütige Herr so, dass er weiß, was Müdigkeit ist. Wissen Sie, was Müdigkeit ist? Der Herr kennt das. Wenn Sie müde sind des Wartens und des Kämpfens, bedenken Sie, dass Jesus am Brunnen saß, am Mittag, müde von der Reise. Und wenn unser Schöpfer weiß, was es heißt, müde zu sein, ist, dann nimmt er Rücksicht. Und der gütige Gott, der sie mit mächtigem Arm erlöste, er nahm Rücksicht auf die Frauen, auf die kleinen Kinder und auf das müde Volk. Ich finde das doch sehr schön. Finden Sie nicht? Also so ein Gott, der in diesem Punkt uns Liebe erweist, das ist doch viele Punkte wert, nicht wahr? Finden Sie nicht? Lesen wir dann weiter. Er machte also einen Umweg durch die Wüste an das Schilfmeer. Durch die Wüste hatten sie etwas Stille. In Ägypten gab es Geschrei die ganze Zeit. Tote Tiere, Pest, Heuschrecken, Bremsen, Ungeziefer, Ruß und Mücken und alles, was es gab. Und jetzt gehen sie durch die Wüste. Sie wandern, aber es ist Stille. Nun, ich glaube, dass es oft sehr gut ist, durch die Wüste zu gehen. Paulus hat es einmal getan, lieber als auf dem Schiff bleiben, wo er ständig mit den Leuten reden musste, zog er es vor, allein an einer Seite des Isthmus auszusteigen, und das Schiff musste dann ganz herumfahren. Ich bin da gewesen, als wir in der Türkei waren, und dann auf der anderen Seite, nachdem er allein gewandert war, in das Schiff einzusteigen. Es ist sehr wichtig, dass man das tut. Man kann nicht reden die ganze Zeit. Wenn man das tut, wird das Reden oft sehr leer an Gedankengut. Man muss auftanken. Und das Volk konnte das tun. Sie wanderten in der Wüste bis an das Schilfmeer, und kampfgerüstet zogen die Israeliten aus dem Land Ägypten. Und Mose, hier ist ein köstliches Wort. Denken Sie, die schmeckt so gut. Es tut mir gut, dies zu lesen. Sie wissen, was kommt. Und Mose nahm die Mumie, die Gebeine Josefs, mit. Also Josef war mumifiziert worden nach der Kunst der Ärzte, nachdem er starb. Und sein Eid mit dem Volk Israel war, wenn der Herr euch heimsucht und euch herausholt, dann schwört mir, dass meine Gebeine nicht hier bleiben. Und mitten in all diesem Trubel, mitten in all diesem Kampf, mitten in all dieser Hetze, denn sie hatten alles auf dem Rücken, alles zusammengepackt, mitten in all dieser Unruhe denkt Mose, aha, jawohl, der tote Josef, der hat uns ein Eid abgenommen, dass wir seine Gebeine mitnehmen. Er wollte an dem Auszug der Kinder Israel teilnehmen. Nun, es sind zweierlei Sachen dort. Mose, dadurch bewies, dass er treu war einem Toten gegenüber. Mitten in all diesem Kampf erwies er Josef, der längst tot war, Treue. Das, was verlangt wird, meine lieben Freunde, mehr als alles andere, ist, dass wir treue Menschen sind. Dass wir an dies, das und jenes denken, wozu wir verpflichtet sind, in Treue. Es wird nichts verlangt von dem Diener, als dass er treu ist. Und der Mose hat befohlen, wir sind als Volk, wir ernten die Prophezeiungen von Josef. Jetzt holt seine Mumie. Sie hatten anders zu tun als das, eine Mumie mitzunehmen. Aber bedenken Sie, wie Sie die Toten und ihre Überreste respektiert haben. Diese Idee, dass der Körper zu verachten ist, och, man kann es verbrennen, man vergisst es, das ist nicht biblisch. Schon das Gedenken an diese Tatsache, was Josef getan hat, brachte Respekt für seine Mumie. Sie haben es getan. Nun, ich will nicht sagen, dass sie eine Mumie anbeten sollen oder so etwas. Nur ein Zeichen von Respekt. Deshalb bin ich für Feuerbestattung nicht. Wenn sie ihn verbrannt hätten, hätten sie das nicht tun können. Dann hätten sie den Eid nicht halten können. Aber weil die Knochen da waren, haben sie sie mitgenommen. Also erstens die Treue, Josefs Eid gegenüber, mitten in all diesem Trubel. Und zweitens Respekt vor dem, was Josefs Leib gewesen war. Denn Josefs Leib wird auch auferstehen. Und da wollten sie Respekt erweisen. Nichts mehr als das. Ich weiß, als Chemiker nicht wahr, dass sehr viele Atome und Moleküle von ihm weggegangen waren in der Mumifikation, all das. Aber das Prinzip bleibt. Und dann nahm Mose war der Mann, der es tat. Das ist das Zeichen des großen Führers. Mose dachte dran und gab Befehl, dass getan wird. Also die Führer müssen an diese Dinge denken. Mose nahm die Gebeine Josefs mit, denn dieser hatte einen Eid von den Söhnen Israels genommen und gesprochen, gewiss wird Gott sich euer annehmen, führt dann meine Gebeine mit von hierauf. Danach brachen sie von Sukkot auf und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und auch bei Nacht wandern konnten. Das ist das Schöne. Wenn sie unterwegs sind in der Wüste, das Erste, was wir von der Wüste nach Ägypten hören, ist, dass sie was Neues bekamen, was sie damals in Ägypten nicht gehabt hatten. Die Führung des Geistes Gottes. Jetzt wird der Geist Gottes, wo sie unterwegs sind, nicht mehr in dieser Sklaverei Ägyptens waren, diese Führung Gottes wird sichtbar, Tag und Nacht. Darf ich Ihnen das sagen? Wenn Sie unter dem Blut des Lammes sind und sich hinausgewagt haben in die Wüste, dann dürfen Sie das erwarten. Er führt sie auf rechter Straße um seines Namens willen. Das hat er getan, um seines Namens willen. Was ist denn und wer ist der Geist, der sie heute führt? Wie kann man sagen, das ist meine Feuersäule des Nachts? und meine Wolkensäule des Tags, dass ich den Weg weiß. Das Wort Gottes ist die Leuchte für meine Füße und das Licht auf meinem Wege. Es ist eine Versinnbildlichung des andächtigen Lesens der Bibel mit der Absicht, das zu tun, was man drin liest. Nicht, was Sie sich vorstellen, sondern was die Bibel sagt. Auch in Bezug auf diese schweren Fragen, die ich schon genannt habe, wegen Taufe und Führung des Heiligen Geistes und all diese Dinge, dass man sagt, aha, mein Wort, sagt Jesus, ist Geist. Also das ist die Feuersäule des Nachts und die Wolkensäule des Tages. Und jeder, der unter dem Blut ist, jedem geht das Wort Gottes auf, dass er den Weg sieht und findet, wenn er fleißig drin liest, mit der Absicht, es zu tun. Und Gott sieht das Herz und er gibt er die Weisung, damit sie den Weg wissen. Auch wenn der Weg Wüste ist, führt er sicher durch die Wüste. Ist das nicht eine Hilfe? Ach, wenn ich dran denke, wie oft ich untergepflügt worden bin, wenn Sie wissen, was das bedeutet. Da bin ich aber dankbar, dass das eine Wahrheit ist für uns. Nie, oh, es kommt ein schönes Wort, nie wich die Wolkensäule am Tage und nie die Feuersäule bei Nacht von der Spitze des Zuges. Also, das dürfen Sie auch in Anspruch nehmen, dass jeden Schritt des Weges, wenn Sie ein Mann des Wortes Gottes sind oder eine Frau der Heiligen Schrift sind, dann werden Sie jeden Tag und jede Nacht diese Führung haben. Ich bin jetzt etwas älter geworden, als ich letztes Jahr war hier. Das möchte ich bezeugen. Seit ich hier war das letzte Mal, möchte ich das bezeugen. Oft sieht man es erst nachher. Aber nie ist er von mir gewichen. Auch obwohl ich sehr oft gefehlt habe. Okay? Jetzt kommt 14. Da sprach der Herr zu Mose, befiehl den Israeliten, umzukehren und sich bei Pihahirot zu lagern, zwischen Migdol und dem Meere, angesichts von Baal Zephon. Diesem gegenüber sollte euch am Meer lagern. Also sie gingen eine Zeit lang und der Geist Gottes in der Wolkensäule und in der Feuersäule führte sie. Und dann auf einmal sagte der Herr, wir müssen den Weg ändern. Sie dürfen nicht denken, dass Gott einen Fehler gemacht hat. Das hat er nicht. Aber es fällt zusammen mit der Änderung der Gesinnung Pharaos. Pharao kommt jetzt zu sich und sagt, was habe ich getan? Und er entschließt sich, das zu tun, was wir jetzt lesen werden. Und als er sich entschloss, das zu tun, da änderte Gott den Plan für seine Kinder, ohne dass sie wussten, warum. Wenn sie plötzlich ihren Weg ändern müssen, weil sie wissen, dass sie in Gottes Wegen gehen, aber der Weg jetzt muss anders sein, wo man sagen, sie müssen eine Stellung wechseln oder sowas, oder sie arbeitslos werden, dann bedenken sie, dass Gott in der Ferne das sieht, was sie nicht sehen, und ihren Weg anpasst, zwar an die neue Situation, die sie noch nicht kennen. Also ist die Allmacht und die Allwissenheit Gottes, wovon die Kinder Israel zu der Zeit nichts wussten, aber sie haben sofort gehorcht. Ihr sollt euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Israeliten denken, sie haben sich im Lande verirrt. Die Wüste hält sie umschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, weil er Böses vorhatte in seinem Herzen. Hat Gott sein Herz verstockt, dass er nicht zu Verstand kam. Gott sah den Willen Pharaos, dass er böse war, und verdunkelte ihm den Verstand. Und das ist, wie Gott es immer tut. Im Römerbrief, Kapitel 1, heißt es, wenn ein Mensch so unvernünftig ist, anhand der Schöpfung einen Gott zu leugnen und Atheist wird, dass diesem Mann Gott den Verstand verdunkelt. Da haben sie das gleiche Verfahren, dass die Verdunkelung des Verstandes aus einem verkehrten Willen, einem trotzigen Willen stammt. Das ist der Werdegang der Verstockung Pharaos. Ja, dann, damit ich mich an Pharao und seine ganzen Macht verherrliche, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Auch die Ägypter sollen erkennen, dass Gott der Herr ist. Und sie taten also kein Murren. Sie haben einfach getan, das was unvernünftig war. Sie drehten um. Sie kehrten zurück. Aber sie taten es. Sie hatten Vertrauen zu Moses gewonnen dort. Und sie taten also, als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da änderte sich der Sinn des Pharao und seiner Leute gegenüber dem Volke. Und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen? Da geht die Macht der Hölle los. Wenn der Chef der Hölle sieht, dass die Kinder Gottes gelernt haben, dass sie nicht mehr Sklaven sind und Pharao nicht mehr dienen müssen, da geht die Hölle los. Denn seine Diener will er nicht verlieren. Wer kann die Arbeit des Teufels besser tun als Leute, die bekannt sind als Kinder Gottes, wenn sie ungeistlich sind? Wenn sie sich nie Mühe geben, andere Leute zu verstehen, wenn sie spotten, wenn sie die Frucht des Fleisches an sich haben, Unzucht und all diese Dinge sind Werke des Fleisches. Wenn Christen das tun, wirkt es viel, viel stärker, als wenn Nichtchristen es tun. Sie sind die kräftigsten Arbeiter des Feindes, die es gibt. Ist das nicht schrecklich? Aber es ist so. Ich habe immer erfahren, dass es leichter ist, mit der Welt auszukommen, auch in Bezug auf tiefere Dinge, als mit denen, die ganz bestimmt Kinder Gottes sind und in der Sklaverei von Gebundenheiten, Ehescheidung zum Beispiel, bewusst leben. Ich rede nicht von denen, die unschuldig sind, sondern von denen, die schuldig sind. Okay? Ich hatte eine schreckliche Erfahrung, ich will es mit Ihnen teilen. Ich war dabei, ein Buch in Amerika von mir, ein Buch zu platzieren. Und ein Mann schrieb mir über dieses Buch von einem großen, großen Verlag dort. Und in dem Buch haben wir mancherlei über die Ehe gesagt und über die Ehescheidung. Und auf einmal bekam ich eine ganz, ganz schroffe Absage. Er war Kind Gottes, ist es immer noch. Aber ich habe nachher erfahren, dass als er dieses Buch bekam, dass er gerade dabei war, seine gläubige Frau sich von ihr zu scheiden. Gerade mittendrin. Nun, so ein Buch wollte er nicht haben. Sie sehen, die Sklaverei Ägyptens auch bei den Gläubigen. Ich kann auch drin sein. Sie dürfen nicht denken, dass ich besser bin. Als Mensch ohne Geist Gottes, wenn ich den Geist Gottes nicht hätte, den Geist Christi nicht hätte, bin ich anfälliger als alle anderen. Ganz bestimmt. Okay? So ist das. Er sah fast, haben wir getan, dass die Kinder Gottes lernen, dass sie frei sind und uns nicht dienen müssen. Was werden wir tun? Wer wird unser Reich besser versorgen als diese Sklaven, die Juden? Wer wird es besser versorgen? Haben Sie gemerkt, den Spott, der ständig hochkommt in ihren Medien gegen die Christen, den Spott. Was würden sie tun, wenn sie sich in einen Christen verlieben würden? Das würde mir nie einfallen, so etwas Dummes zu tun, als mich in einen Christen zu verlieben. Solche Dinge. Sehr, sehr vorsichtig müssen wir sein, sonst kommen wir in diese Lage, die hier beschrieben wird. Was haben wir getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen? Und er ließ seinen Streitwagen anspannen. Und er nahm seine Leute mit sich. Und er nahm 600 auserlesene Streitwagen. Und alle Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf einem jeden. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Israel, den Israeliten nachjagte, obwohl sie unter dem Schutz einer hoch erhobenen Hand auszogen. Er wusste das sehr wohl, dass sie unter dem Schutz einer hoch erhobenen Hand Gottes ausgezogen waren, und er wagte jetzt, das Werk Gottes frontal anzugreifen. Frontal. Er sah, dass das das Werk Gottes war. Die 11 Plagen hat er gesehen. Und dann die Erstgeburten verloren. All diese Dinge hat er gesehen. Und dann sah er, wie dieses Sklavenvolk in der Nacht, wie durch ein Wunder, herausgekommen war. So jagten ihnen die Ägypter nach. Und sie erreichten sie, gerade als sie am Meer lagerten. Sie waren erschöpft und sie wollten sich gerade dort lagern, um sich ein bisschen zu laben. Alle Rosse der Streitwagen, die Reiter und die Kriegsmacht des Pharao. Bei Pi-Hahirot gegenüber Baal-Zephon. Als nun der Pharao schon nah herangekommen war, erhoben die Israeliten ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr. Ich weiß, wie ich das einmal meinen Kindern erzählt habe. Ich habe es auf Tonband. Und meine kleine Tochter war 2 Käsen hoch in jenen Tagen. Und sie war ein zartes, kleines, bläugiges Ding. Sie saß da und sie nahm das alles auf, wie Kinder das tun. Aber Daddy sagte, Daddy, ich habe Angst. Ich habe Angst. Sie können nicht weg. Sie haben das Meer vor sich. Die sind am Gestade des Meeres und Pharao mit 600 Streitwagen hinter ihnen her. Daddy, ich habe Angst. Man muss es lesen mit dem Kind, dann merkt man, wie es wirklich war. Denn wir lesen zu oft darüber hinweg. So. Ja. Und sie fürchteten sich sehr. Und die Israeliten schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, pass auf, passen Sie auf. Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen müsstest, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du nun da uns angetan, dass du uns aus Ägypten weggeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe? Kennen Sie das Wort? Lass uns in Ruhe? Sagen Sie das in vielen Gemeinden über die Heiligung des Lebens und über diese Dinge. Oh, lass uns in Ruhe. Lieber die Sklaverei als ein bisschen Unruhe. Aber die Situation war wirklich schlimm, nicht wahr? Man muss es doch verstehen. Pharao mit 600 erlesenen Kriegswagen, jeder mit einem Kämpfer dran und Pharao vorneweg. Es ist genug, dass einem das Herz in die Schuhe sinkt, nicht wahr? Das muss man doch sagen. War nicht Gräber genug in Ägypten, dass wir nicht sterben konnten? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Der ganze Mut ist weg. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, ich sage es jetzt vorsichtig, dass die Israeliten sehr an Gedächtnisschwund litten. Denn sie hatten all das frisch erlebt. Sie waren herausgekommen unter dem Blut. Die Ägypter haben ihnen das Geld gegeben. Sie haben ihr Vieh mit, sie haben ihre Kinder mit, alles. Und sie sehen die Wolke des Tages und die Feuersäule des Nachts. Und sie sagen, wir wollen Ägypten, den Ägyptern dienen. Ich kann es nur erklären, dass irgendwie etwas über die Kinder Gottes kommt, dass sie vergessen, ihre Segnungen jeden Tag zu zählen. Kennen Sie das Lied? Count your blessings. Count them one by one. Zähle deine Segnungen jeden Tag eine nach der anderen. Kennen Sie das? Haben vergessen, ist ein englisches Lied, ein sehr schönes Lied. Hier sind sie. Lasst uns lieber den Ägyptern dienen, als dass wir beunruhigt werden. Das ist schrecklich. Lieber sterben in Ägypten, als sterben in der Wüste. Was hast du uns angetan? Wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als hier in der Wüste zu sterben. So eine zapplige Rotte zu führen, das war die Aufgabe des Mannes Gottes, Mose. So eine Rotte, man konnte denen die ganze Herrlichkeit und Macht, die ausgestreckte Hand, den ausgestreckten Arm Gottes zeigen. Und am nächsten Tag haben sie alles vergessen. Wo ist das so? Ich glaube, dass wir nicht Zeit genug nehmen, um all das, was wir erlebt haben, ins Gedächtnis zu rufen. Dass man einfach ein bisschen stille wird und sagt, oh Gott, ich danke dir, dass du das getan hast. Ich habe deshalb Vertrauen, dass du das andere auch tun wirst. Diesen Gedankengang üben wir nicht. Und deshalb leiden wir an Gedächtnisschwund. Aber Sie dürfen nicht denken, dass ich einen Pieks habe auf die Kinder Gottes. Da habe ich gar nicht. Denn Pharao war noch schlimmer. Er hatte es wirklich abbekommen, nicht wahr? Wenn Sie bedenken, was er gesehen hat. Und doch, sein Gedächtnisschwund kam davon, dass er böse war, nicht dran denken wollte. Nun, ich kann mir nicht denken, dass die Christen nicht denken wollen. Sie sagen, lass mich in Ruhe. Ich will nicht dran denken. Aber Pharao wollte nicht, weil er böse Absichten hatte. Und das ist ein Unterschied. Ich glaube, bei uns ist es Schwäche, dass wir Gedächtnisschwund haben. Aber bei Pharao war es Bosheit. Und das blockiert das menschliche Gedächtnis. Okay? Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Mose hatte Gedächtnisschwund nicht. Fürchtet euch nicht. Er hatte so viel gesehen, wenn der Herr ihn durch die 11 Plagen hindurchgebracht hat und 40 Jahre in der Wüste, dann sagt er, fürchtet euch nicht. Er war der ruhende Pol. Und was wir brauchen unter uns, ihr lieben Leute bei Pfarrer Müller hier, ihr lieben Leute, wir brauchen ein paar ruhende Pole. Wir brauchen viele in der Gemeinde. Mütter und Väter, junge Männer und junge Frauen. Und selbst Kinder, die gelernt haben von Kind auf, die Segnungen Gottes, die Erlösungen Gottes zu zählen. Fürchtet euch nicht in so einer Lage. Hier ist der Pharao und er kommt mit Riesenschritten auf uns los, mit 600 Kriegswagen. Und wir sind gelagert am Meer. Wir können nicht einmal weglaufen. Warum hat der Herr uns den Weg geändert in der Wüste? Wir hätten weglaufen können, aber jetzt können wir es nicht. Und er hat uns bewusst zurückgeführt. Der Herr hat einen Fehler gemacht. So sah es aus, nicht wahr? Wenn wir nur da geblieben wären gestern, wären wir jetzt im Philisterland. Und dann wären wir nicht Pharao in die Hände gefallen. Ah, diese Vorwürfe kommen. Wissen Sie, eins der schlimmsten Sachen im Leben ist, was die Amerikaner Hindsight nennen. Nun, im Deutschen gibt es das Wort nicht, aber Sie wissen, was Vorsicht bedeutet, dass man voraussehen kann. Nun, wenn man Nachsicht hätte, dass man zurückgucken konnte, ich weiß, was Nachsicht bedeutet im Deutschen, aber wenn man so vorsehen könnte, wie man nachsehen kann, bedenken Sie, das Schlimme ist, dass man sich dann Vorwürfe macht. Ich war bei dieser Nachsicht. Oh, hätte der Herr das nicht getan. Und das ist, was mir sehr viel zu schaffen macht. Diese Idee, dass man Fehler macht, weil man zurückdenkt und denkt, hätte ich das getan, dann das und das. Das darf man nicht tun. Wenn man jeden Tag den Schritt tut mit Gott, wird er schon richtig führen. Und das muss man annehmen im Glauben. Mose hat das getan. Das ist ein schönes Wort, nicht wahr? Fürchtet euch nicht. Haltet stand, wo du bist. Haltet stand, so werdet ihr sehen, wie der Herr heute euch heute helfen wird. Hier ist ein Mann, der absolut hilflos ist. Seine einzige Hilfe ist, dass er dem Wege Gottes gefolgt ist. Auch als er umkehrte, in der Wüste und zum Meer kam, er sagt, jetzt wird euch Gott zeigen, wie er helfen wird. Und das sagt er im blinden Vertrauen zu dem Herrn, der ihn so geführt hat. Du hast mir gesagt, wir sollen umdrehen. Ich hab's getan. Jetzt, Herr, stehe ich hier. Ich verlasse mich auf dich. Ich kann nicht anders. Und das ist Glaube. Und das ist das Wachstum des Charakters Moses. Wie oft redete der vorher ganz anders, der Mose. Nicht wahr? Ich kann nicht reden. Hol du sonst jemanden. Mein Mund ist schwer und all diese Dinge. Aber jetzt sieht man das Wachstum des Charakters Moses. Er ist bereit, mehr vor sich, Pharao hinter sich zu sagen, steht still, wir können nichts anderes. Steht still. Und der Herr wird das Rest, das andere tun, denn ich kann nicht mehr. Ja, wie der Herr, so werdet ihr sehen, wie der Herr euch heute helfen wird. Denn so, wie ihr die Ägypter heute seht, hinter euch her, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, seid ihr nur stille. Darf ich Ihnen das zurufen heute Abend? Am letzten Abend, unsere 5 Tage zusammen. Wenn man wirklich in einer Auswegslosigkeit steht, dann gibt's nur das eine, so zu tun, wie Moses getan hat. Und der war der Charakter Gottes, der erzogen worden war durch Leid. Wenn Leid da ist, dann bedenken Sie, lernt man Gehorsam. Und dies ist ein Wort des Gehorsams. Steht still und der Herr wird euch zeigen. Wunderbar, nicht wahr? Lesen wir weiter. Danach sprach der Herr zu Mose, was schreist du zu mir? Der Mose ist sicher auf die Knie gegangen und sagt, oh Gott, guck mal, das Meer vor uns und Pharao hinter uns. Und er betete, ging auf die Knie. Nun, es gibt eine Zeit zum Beten, liebe Freunde, und seien Sie nicht erschrocken über das, was ich jetzt sage. Moses bekam den Befehl von Gott, warum betest du da? Jetzt ist es Zeit zum Handeln. Wissen Sie, das Gebet ist eine sehr gute Sache. Wir beten viel, meine Frau und ich. Aber kann eine Ausrede sein, dass man nichts tut? Und hier war es bei Mose. Als er schrie und schrie und schrie, die Unterhaltung, wo Aktion, Handlung nötig war, eine Ausrede, eine Flucht. Nun, ich sage nichts gegen das Beten, das habe ich nicht gesagt. Aber in dieser Situation, wo er hätte handeln müssen, war das Gebet in dem Augenblick nicht angebracht. Das kann man tun im Herzen, indem man handelt, aber nicht so tun wie Mose, auf dem Gesicht liegen und nicht handeln, wo er handeln sollte. Er sagt, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, die sollen aufbrechen. Aber wohin? Du aber hebe deinen Stab empor, jetzt musst du handeln, und recke deine Hand aus über das Meer und spalte es. Stellen Sie das vor, dass die Israeliten mitten im Meer und auf dem Trockenen gehen können. Plötzlich wird der Weg offen, direkt durchs Meer. Und ich will dann das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nacheilen, damit ich mich verherrliche an Pharao und an seiner ganzen Kriegsmacht und an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich an Pharao und an seinen Streitwagen und seinen Reitern mich verherrliche. Da machte sich der Engel Gottes auf, der vor dem Heere Israels einherzog, und trat hinter sie. Das ist doch wunderbar, nicht wahr? Der Führer, nicht wahr, der an der Spitze des Zuges war, nach diesem Befehl Gottes, ging über das ganze Volk zurück und kam zu denen, zu den Nachzüglern, die am meisten gefährdet waren. Und der Engel Gottes schützte die Nachzügler. Und er tat es, dass er eine Wand machte von Finsternis zwischen Pharao und den Juden. Moses war vorneweg, aber die, die am schwächsten sind, die werden geschützt. Ach, ich finde das so schön, dass Gottes Geist das tut. Was nimmt er sich der Schwachen an? Auch der Schwachen im Glauben an. Wenn Sie nicht viel Glauben haben, freuen Sie sich. Gott wird Ihnen mehr Geist geben, um das zu tun, was Sie sonst nicht tun können. Die Wolkensäule vor Ihnen ging weg und stellte sich hinter Sie. Und jener kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels zu stehen. Es geschah aber, dass die Wolke sich verfinsterte. Wunderbar, sich verfinsterte. Und da zogen sie während der Nacht hindurch, so dass während der ganzen Nacht keiner dem anderen nachkam. Dies ist eine greifbare Finsternis, die uns denken lässt an die Plage Ägyptens, die so greifbar war, dass man nicht hindurchkommen konnte. Keiner konnte aus seinem Haus raus. Aber hier haben wir es, dass eine Scheidewand von Finsternis so machte, dass Pharao nicht sehen konnte, was die Juden taten. Verwandelte sich in eine Finsternis und hielt die beiden kriegenden Parteien auseinander, dass sie nicht sehen konnten. Ich glaube, dass das auch eine Verheißung ist für uns. Wenn der Feind wüsste, wie er uns angreifen könnte, dann könnte es besser tun. Aber Gott blindet die Augen des Feindes sehr oft, wie Corrie ten Boom es einmal gesagt hatte. Sie hat gesagt, sie hatte eine kleine Flasche von Vitaminen, soweit ich mich entsinnen kann. Sie haben eine Untersuchung gehabt, und sie hat gesagt, bitte, oh Herr, lass ihn das nicht sehen. Und er hat es gesehen und nicht gesehen. Und ist an ihn vorbeigegangen. Ich glaube, dass der Herr diese Dinge tut. Und das sehr oft in einem Argument, wenn man mit den Feinden argumentiert, sehen sie nicht die Punkte, wo sie angreifen könnten. Ich glaube, dass der Geist Gottes uns erleuchtet, aber andere verfinstert. Überlegen Sie das. Wenn Sie sehr angegriffen werden, freuen Sie sich über den Geist Gottes, dass er Ihnen Licht ist und den anderen Finsternis. Es ist ein schönes Wort, nicht wahr?
Ja. Da zogen sie während der Nacht hindurch, so dass während der ganzen Nacht keiner dem anderen nahe kam. Und Mose reckte seine Hand aus über das Meer, und der Herr trieb das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken. Und die Wasser spalteten sich. So gingen die Israeliten mitten im Meer auf dem Trockenen, während die Wasser ihnen zur Rechten und zur Linken wie eine Mauer standen. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her. Denken Sie, wie verrückt sie waren, sowas zu sehen und doch nachzujagen. Es zeigt eine Unverfrorenheit, einen Wahnsinn, der unvorstellbar ist. Sie hatten so viel Wunder Gottes gesehen. Und jetzt kommt dieses dazu, was nie gesehen war in der Geschichte der Menschheit. Dass zu beiden Seiten das Wasser durch Wind zu Mauern stand. Dass die Juden trockenen Fußes hindurchgehen. Nun, sie sagen, ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ein altes Märchen. Das brauche ich als Wissenschaftler nicht ernst zu nehmen. Wie können Sie da oben als Wissenschaftler mit einigen wissenschaftlichen Auszeichnungen, wie können Sie sowas sagen? Lieben Freunde, wenn Sie so sind mit mir und mit diesem gläsernen Blick auf mich gucken, dann werde ich mich beschließen, Sie in das Britische Museum nach London zu schicken. Und da haben Sie einige Pharaonen da. Und der Pharao, der wahrscheinlich, dieser Pharao war, er ist auch mumifiziert da. Und wenn man ihn anguckt, sieht er anders aus als die anderen Mumien. Und wenn man den Wärter dort fragt, wo man anders aussieht, sagen sie, die haben diesen Pharao aus dem Salzwasser gezogen. Und da war er gesättigt mit Salz. Und seine Mumifizierung ging ein bisschen anders vor sich, als bei denen, die trocken waren und im Bett starben. Überlegen Sie diese Dinge. Diese Geschichte des Auszugs durch das Rote Meer ist eine der Geschichten, die am besten belegt sind von allen Geschichten. Besser belegt als dass Julius Caesar England erobert hat. Und er hinterließ viele Zeichen, Julius Caesar, als er das tat. Diese Geschichten sind geschehen nach dem Neuen Testament zu unserer Ermahnung, weil sie Historie sind. Die sind geschichtlich wahr. Die Evidenz von allen Seiten ist da. Also, die jagten ihnen nach, die Ägypter. Und warten, es ist Zeit, dass sie einfach wahnsinnig verblendet gewesen sind durch ihren Aufstand wider Gott. Und Aufstand wider Gott bringt immer Verblendung. Denn Gott hat den Verstand gemacht. Und wenn wir unseren Verstand so missbrauchen, wie Pharao es getan hat, hat Gott gesagt, er würde den Verstand außer Betrieb setzen. Sonst kann man es nicht erklären. Lesen Sie Römer 1. Römer 1 sagt das Gleiche. Lass, sprachen die Ägypter, lasst uns... Moment. Und um die Zeit der Morgenwache schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule, immer noch da, auf das Heer der Ägypter. Und er verwirrte das Heer der Ägypter und er hemmte die Räder ihrer Wagen. Man kann es bedenken, man kann es verstehen, dass der Sand war gleich trocken geworden, aber gut genug für Füße und für Kamele und für Tiere, aber nicht gut genug für Räder. Und die Juden hatten keine Räder und keine Kriegswagen, die kamen glatt durch. Aber als Pharao, ein Herzog mit seinen 600 Wagen, zwischen diesen Mauern, sie sahen die Mauern da, wahrscheinlich fühlten sie den Ostwind auch, wie sie das getan haben, dann hieß es, ihre Räder fingen an zu stecken. Und sie konnten nicht hindurch. Und das Wasser war auf beiden Seiten. Und sie konnten nicht vorwärts kommen. Die Juden waren schon auf der anderen Seite, schnell nach. Aber sie konnten es nicht, denn ihre Räder blieben stecken. Da sprachen die Ägypter, sie kamen nur mühsam vorwärts. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr streitet für sie, wie die Ägypten. Haben sie schon erkannt. Und der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass die Wasser zurückfluten auf die Ägypter und auf ihre Wagen und ihre Reiter. Und Mose reckte die Hand aus über das Meer. Und beim Anbruch des Morgens, das geschah alles in der Nacht, Anbruch des Morgens strömte das Meer in sein Bett zurück, während die Ägypter ihm entgegenflohen. Und der Herr trieb die Ägypter mitten ins Meer hinein, und die Wasser strömten zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter und die ganze Streitmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, so dass nicht einer von ihnen am Leben blieb. Die Israeliten aber waren mitten im Meer auf dem Trockenen gegangen, und während die Wasser ihnen zur rechten und zur linken wie eine Mauer standen, wiederum wird es betont, wenn die Bibel eine Sache betont, ist das zur Betonung, dass es so war. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Gestade des Meeres liegen. Und Israel sah, wie gewaltig sich die Hand des Herrn an den Ägyptern erwiesen hatte. Und da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Also Sie können sich denken, was das für eine Befreiung ist. Und das ist die Taufe auf Mose, bewirkt durch den Geist Gottes in der Feuersäule und in der Wolkensäule. Also der absolute Bruch mit Ägypten. Das heißt nicht, dass sie frei waren von Sünde. Denn sie haben gleich wieder gemurrt nachher. Aber sie waren frei von der Knechtschaft der Sünde. Sie mussten nicht mehr. In Ägypten mussten sie. Und es sind sehr viele Christen unter uns, die sagen, ich weiß, dass das eine Gebundenheit ist, aber ich kann nicht heraus. Ich bin in Ägypten. Sie sind's nicht. Wenn sie unter dem Blut sind und bereit sind, das zu tun, was diese Juden getan haben, das zu bezeugen mit dem Mund, dass sie von jetzt an nicht gezwungen werden zu sündigen, kann sein, dass ein Unfall kommt und sie reinfallen, wie bei mir oft der Fall ist, leider, leider, leider. Aber ich bin nicht mehr gezwungen, Tag und Nacht in der Sünde zu leben. Und wir sind der Sünde abgestorben, und das ist die Bedeutung der neutestamentlichen Taufe. Es ist nicht, dass man Kind Gottes wird. Man wird Kind Gottes durch das Blut des Lammes als ein freies Geschenk. Aber dann kann man dem Teufel dienen. Sehr effektiv als Christ. Niemand ist effektiver als ein Christ, der das tut. Dies hier soll versinnbildlichen, was der totale Bruch ist. Es heißt nicht, dass ein Mensch, ein Christ, ohne Sünde sein wird. Das, was gebrochen ist, ist die Sklaverei der Sünde. Wenn jemand sagt, er sündigt nicht, hat keine Sünde, der lügt. Aber diese Sklaverei, das ist eine andere Sache. Jetzt muss ich schnell das Lied lesen, denn es ist Zeit. Das ist ein schönes Lied, und das gebe ich Ihnen, damit Sie was Schönes zusammenträumen können heute Abend, wenn Sie nach Haus kommen. Damals sangen Mose. Man kann sich denken, sie mussten dieses Lied nicht einüben. Das sprudelte ihnen aus den Herzen. Damals sangen Moses und die Israeliten dem Herrn dieses Lied. Und sie hoben an, singen will ich dem Herrn. Denn hoch erhaben ist er. Sie hatten es erlebt. Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist der Herr. Und er ward mein Heil. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen. Können Sie es hören, wie sie getanzt haben an dem Gestade des Roten Meeres auf der anderen Seite? Wie sie das aus vollem Herzen gesungen haben. Als ich jetzt in Spanien war, da habe ich die schnellst wachsende Gemeinde von ganz Spanien besucht. Wissen Sie, diese Gemeinde fing an mit 10 Gliedern in dem Studierzimmer eines Geschäftsmannes dort. Und ist jetzt so, dass sie zum zweiten Mal bauen müssen innerhalb von 10 Jahren. So viele Leute da. Was uns auffiel, als wir reingingen, wir konnten es unseren Ohren, und meine Frau ist Musikerin, nicht trauen, wie sie sangen. Also wie sie sangen, war wie das Lied Moses. Die waren alle frisch bekehrt, alle frisch zum Heiland gekommen, und dies ist die Art und Weise, wie sie sangen. Also ein Jubellied. Es war nicht immer musikalisch einwandfrei. Ich meine, ab und zu war es schief. Aber ihr lieben Leute, das war ein Lied dem Herrn. Sie brauchen auch keine Orgelbegleitung. So haben sie gesungen. Wunderbar. Jetzt sind sie dabei, noch eine Kirche dort zu bauen, weil sie die Leute nicht unterbringen können. Dieses Lied Moses ist ansteckend. Ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld. Der Herr ist sein Name. Die Wagen des Pharaos und seine Streitmacht warf er ins Meer. Ins Schilfmeer sind versenkt seine auserlesenen Krieger. Die Fluten bedeckten sie. Sie fuhren so tiefe wie Steine. Deine Rechte, o Herr, herrlich in Kraft. Deine Rechte, o Herr, zerschmettert den Feind. In der Fülle deiner Höhe wirfst du nieder die Gegner. Du lässest los deinen Grimm. Er verzehrt sie wie Stoppeln. Beim Schnauben deines Zornes türmten die Wasser sie hoch, standen aufrecht wie ein Damm die Wogen, erstarrten die Fluten mitten im Meer. Nun, Freunde, Sie dürfen nicht denken, dass das ein Rachelied ist über die Feinde Gottes. Was das ist, ist ein Triumphlied, weil Gott seine Feinde gerichtet hat. Nun, in diesem Zeitalter der Gnade, bis das Zeitalter der Gnade vorbei ist, waltet Gott in Gnade. Aber wenn Gott sagt, das Zeitalter der Gnade ist vorbei, dann wird er richten. Und er wird richten, wie Moses gesagt hat. Und die wir seine Kinder sind, wir werden Ja und Amen zu ihm sagen im Gericht und ihm helfen im Gericht, denn er richtet ein rechtes Gericht, heißt es. Wir tun das nicht, wir richten nichts vor der Zeit. Ich würde das jetzt nicht tun, denn bis der Herr richtet, richte ich nicht. Aber wenn er richtet, und hier hat Gott gerichtet, dann sage ich Ja und Amen dazu. Gott ist nicht ein Gott, der kein Gericht kennt. Aber für uns in diesem Zeitalter ist es noch Gnade. Er wird einmal richten. Gericht ist nicht falsch. Gericht, gerechtes Gericht ist gerecht. Okay. In der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder deine Gegner. Beim Schnauben deines Zornes. Der Feind sprach, ich jage nach, ich hole ein, verteile den Raub, sittige meine Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand vertilgt sie. Du bliesest da rein mit deinem Hauch, und sie deckte das Meer. Sie versanken wie Blei in mächtigen Wassern. Wer ist wie du, o Herr, unter den Göttern? Wer ist wie du, so hehr und heilig, furchtbar? War in Ruhmestaten, Wunder verrichtend. Du recktest aus deine Hand, da verschlang sie die Erde. Gnädig hast du geleitet das Volk, das du erlöst hast. Und dann Vers 18. Der Herr ist König, immer und ewig. Denn als die Rosse des Pharaos mit seinen Wagen und Reitern ins Meer hineingingen, ließ der Herr die Wasser des Meeres über sie zurückfluten, während Israeliten im Trockenen mitten durch das Meer gezogen waren. Da griff die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, zur Handpauke. Und alle Frauen zogen hinter ihr her mit Handpauken und im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor: Singet dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter warf er ins Meer. Ich möchte auf unseren Lippen heute Abend, wie wir jetzt Schluss machen, das Lied Moses haben. Ein ganz spontanes Lied. Und wenn das unsere Erfahrung ist, werden wir das Lied mit ihm singen. Wir beten zusammen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du Wunderbares tust. Und wir danken dir, dass deine große Tat heute die Tat deines Erbarmens ist. Die Tat der Gnade. Die Tat des Blutes des Lammes, das für uns gestorben ist. Wir bitten dich, Herr Jesus, hilf du uns, diese große Tat persönlich anerkennen. Eines Tages kommst du im Gericht, und dann werden wir Amen sagen zu deinen gerechten Gerichten. Aber hilf uns jetzt, uns rühmen deiner Gnade. Hab Dank für diese 5 Tage zusammen. Amen.